Was ist denn das hier für eine Antwort? Was ist das für eine Antwort? So. Oh Leute. Ja, wie? Gute Antwort, Dirk. Ja, natürlich sind wir biologisch, sind wir Männer, das ist auch klar. Und so hat Gott uns geschaffen, männlich. Aber wir wissen, die Sünde hat alles durcheinander gebracht. Die Sünde hat all das, was selbstverständlich ist, was natürlich ist, was Gott geschaffen hat, ins Chaos gebracht, durcheinander gebracht. Vom Guten ins Gegenteil verkehrt, ins Böse verkehrt. Und deswegen ist es, ja, ist gar nicht mehr so einfach, diese Frage mit Ja zu beantworten. Bist du ein Mann? Ja! Es gibt nur noch wenig Männer, die unvoreingenommen sagen, ich bin ein Mann, ja. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich schon fast schämen muss, ein Mann zu sein. Und gleichzeitig ist es oft schlimmer, als wie wir es ausmalen. Denn auch in der Welt, wenn ein Mann ein Mann ist, nicht im Verständnis der Welt, sondern im Verständnis Gottes, und da gibt es einen Unterschied. Es gibt ein bestimmtes Mannbild in dieser Welt und manche Christen fallen auch darauf rein, dass das das richtige Bild des Mannes wäre, dass der starke, unabhängige Herrscher über alles, der alles unter Kontrolle hat, der alles managt. Ja, ein Stück weit ist es so. Wir sollen etwas von dem haben, aber eben nicht in der Weise, wie die Welt es uns aufzeigt. Wir sind nicht unabhängig. Der Mann Gottes ist Gott untergeordnet. Der Mann Gottes ist abhängig von Gott. Der Mann Gottes ist aufrichtig. Der Mann Gottes spielt nicht etwas vor. Der Mann Gottes lebt in Aufrichtigkeit mit Gott. Und wir haben letztes Mal angefangen, ein Mann Gottes werden. Und wir haben uns damit befasst, dass es bedeutet, wenn du ein Mann Gottes sein willst, dann musst du erstmal werden wie ein Kind. Und ich finde das, für mich sind da diese Verse in 1. Johannes Kapitel 2 so wegweisend. Die zeigen mir auf, es gibt ein Wachstum im Glauben. Das Wort, das Neue Testament spricht davon, dass wir nicht ins Reich Gottes kommen können, wenn wir nicht ein Kind werden. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, aus dem Geist. Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Die Kinder, die Kleinen. Diejenigen, die sich erniedrigt haben, gedemütigt haben und nochmal ganz neu angefangen haben. Das ist es, weißt du? Dass du diesen Mumm hast. Und ich weiß, der Stefan Müller hat mir so ein bisschen davon erzählt, in der Familie, jemand, der ihm sehr nahe steht, der lange ohne Gott gelebt hat, ne? Und jetzt anfängt zu fragen, zu suchen, die Erkenntnis gewinnt in der Überforderung des Lebens, in all den Aufgaben, die diese Person bewältigen will, kommt sie an ihre Grenzen und merkt, ich bin kein guter Mensch. Ich kann das alles nicht erfüllen. All die Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, all die guten Ziele, die es doch gibt für das Menschsein, ich kann das alles nicht erfüllen. Ich schaffe das nicht, es ist zu viel. wenn ich versage. Sie kommt an ihre Grenzen, diese Person, und fängt an, Gott zu suchen, in einem fortgeschrittenen Alter. Sagt, geht das überhaupt, kann ich das jetzt überhaupt noch machen? Ja. Kann ich jetzt zu Gott kommen, wo ich Hilfe brauche? Ist das nicht zu billig? Sollte ich nicht stark und unabhängig anfangen, Gott zu suchen, einfach um seiner selbst willen, nicht um meinetwillen? Und Gott sagt, werdet wie die Kinder. Du musst von neuem geboren werden. Und die Neugeburt geschieht in dem Moment, wo ich sage, ich krieg's nicht allein hin. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche einen Retter. Ich muss neu anfangen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe mein Leben in den Sand gesetzt. Ich muss neu anfangen. Das ist dieses Kind Gottes werden. Und dann Vertrauen in diese Beziehung mit Gott einzutreten, als meinem Papa, als mein großes Vorbild, als dem, dem ich nachfolge, als den, an den ich mich ausrichte, an den, dem, oder zuallererst dem, dem ich vertraue, in dessen Schutz ich mich berge, der mein Halt ist, mein Schutz, mein Fürsprecher, der sich vor mich stellt, in Angriffen, in Gefahren, der, bei dem ich mich bergen kann, wenn ich Angst habe, zu dem ich nachts kommen kann, wenn ich nicht schlafen kann. Das ist mein Papa, ich bin sein Kind. Wenn du nicht ein Kind wirst, in diesem Sinne, und Gott vertraust, dann wirst du auch nicht zu einem Mann Gottes werden. Und Johannes spricht aber in Kapitel 2 von seinem ersten Brief von den Kindern, von den Vätern und von den jungen Männern. Und er spricht in dieser Reihenfolge, wir werden Kinder Gottes, wir sind Kinder durch Väter geworden. Es sind Kinder und Väter in der Gemeinde. Aus Kindern sollen aber junge Männer werden, damit sie später auch Väter werden. Deswegen gehen wir in dieser Weise vor. Johannes springt sozusagen hin und her in seinen Versen. Wir gehen Stück für Stück voran. Wir sind angefangen, wir fangen an als Kinder. Wir reifen heran zu jungen Männern und werden zu Vätern. Aber Brüder, es ist so, dass wir immer auch Kinder bleiben. Und auch das, was wir hier über die jungen Männer lesen, ist nicht eine Durchgangsstation einfach nur. Nein, wir sollen und müssen. Ein Mann Gottes bleibt ein junger Mann. Auch bis ins hohe Alter. Und das ist so schön zu sehen an einem Mann. Lass uns einfach nur mal kurz diese Verse lesen in 4. Mose. 4. Mose? Ist es 4. Mose? Nee, Josua. Kapitel 14. Josua Kapitel 14. Josua ist mit dem Volk Israels neu verheißene Land eingezogen. Und ihr wisst, wen ich meine, oder? Kaleb. Wie alt ist Kaleb da? Er ist alt. Und deswegen, trotzdem kann er Folgendes sagen, hier in Kapitel 14 Josua, Vers 6. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Kenasiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh-Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Damals war er 40. In der Sprechweise oder in der damaligen Zeit durchaus noch gilt, kann er noch durchgehen als junger Mann. Zumindest als ein jüngerer Mann, der ganz entsprechend eines jungen Mannes in Christus die Realität sieht, den Feind vor Augen. Der Feind ist stark. Sie sind mächtig, sie sind groß, die in diesem Land sind. Das Land aber, das Gott uns versprochen hat, ist gut. Und Gott ist größer. Er hat dieselbe Gesinnung, dieselbe Haltung wie ein anderer junger Mann. David. der den Goliath sieht und sagt, mein Gott ist größer. Ich bin klein. Dieser Riese ist groß. Er ist bewaffnet, er ist stark. Aber mein Gott ist stärker. Und auch Kaleb als 40-Jähriger, rausgegangen, ausgekundschaftet, die Situation erforscht, analysiert. Und dann, ganz realistisch, anders als die anderen Kundschafter, deren Realismus in Materialismus besteht. Deren Realismus eine ganz wichtige Dimension ausspart, nämlich die geistliche Dimension. Wenn du ein Realist sein willst, ein Mann Gottes, dann musst du Realist sein und die geistliche Dimension mit einbeziehen in deine Rechnung. Bleib nicht bei den sogenannten Fakten. Denn die Fakten, von denen die Welt spricht, das sind nur die sichtbaren Fakten. Es gibt aber auch unsichtbare Fakten. Die musst du in deine Rechnung einbeziehen, damit du ein junger Mann in Christus bist, wie David, wie Kaleb. Und hier steht, 40 Jahre war ich alt, Vers 8, meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Ein junger Mann in Christus. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre her, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Rechnen kann er auch noch. Ich bin heute noch, und das ist das, wisst ihr, Kaleb, ein alter Mann. Okay, wir würden sagen, gut, er ist ein Vater in Christus. Aber er ist auch noch, immer noch, ein junger Mann in Christus. Ein Überwinder, ein Streiter, ein Sieger. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, dem Kenasiter zum Erbteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Kaleb ist auch als alter Mann noch ein junger Mann. Wir Männer, wenn wir Männer Gottes sein wollen, wir wachsen heran und die Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben, die Erfahrungen, die wir als junge Männer gemacht haben, die bleiben. Ja, und als Vater musst du auch mal ein Kind sein, um mit den Kindern zu spielen, okay? Wenn du nicht dir bewahrst, ein Kind zu sein, dann kannst du nicht ein guter Vater sein. Und du kannst auch nicht ein gutes Vorbild für die jungen Männer sein, wenn du nicht auch ein junger Mann bleibst. Du kannst den jungen Männern nicht gut vorangehen und ein guter Leiter sein, wenn du nicht ein junger Mann in Christus bleibst. Und deswegen glaube ich, diese Dinge, die Gott hier sagt, es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, das Stadium des Kindes habe ich hinter mir. So, und das Stadium des jungen Mannes, okay, das habe ich, jetzt bin ich ein Vater. Jetzt bin ich ein Opa, jetzt bin ich ein Sofasitzer. So, ne? Das ist ja unsere Vorstellung. Das ist unsere Vorstellung. Irgendwann werde ich Rentner und dann setze ich mich zur Ruhe. Dann genieße ich das Leben. So, ne? So ein Quatsch. Gott hat was ganz anderes vor mit uns. Er will, dass wir zur vollen Mannesreife kommen. Und die volle Mannesreife beinhaltet, dass du all dieses in dir hast, dass du weiterhin ein Kind deines Vaters im Himmel bist und alle Eigenschaften eines Kindes in Bezug auf deinen Papa im Himmel hast dass du ein junger Mann bist, der ein Überwinder ist und auch ein alter Mann, ein Vater, der hingegeben für seine Kinder lebt. Im 1. Johannes 2, Vers 13 und 14 schreibt Johannes zu den jungen Männern, oh, die Zeit ist ja schon weg jetzt, schreibt Johannes: Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das zeichnet die jungen Männer aus. Hier wird ein Wort benutzt, Nikao oder so ähnlich. Wir kennen das von dem Wort von der Sportfirma Nike, ne? Irgendwie Nike. Das Verb, das ist ein griechisches Wort. Ne? Es geht um Sieg. Siegen. Und es ist tatsächlich damals auch ein Sportbegriff gewesen im Griechenland. Die waren ja Sportler damals. Und es gab diesen Sportbegriff, siegen, überwinden. Ja, ich habe gestern mal aus Versehen, habe ich ein bisschen Bericht gelesen, gesehen von der Paralympics. Ne? Und ja, außerdem, ich habe es nicht unbedingt gesucht. Ich habe einfach mal angeschaltet und dann habe ich das gesehen und fand ich cool. Hat mich echt beeindruckt. Ja. So ein kleiner, ein kleinwüchsiger Mann. Ja, Kugelstoß. Ne? 4 Kilo Kugel, stößt da 13,50 Meter. Ja.
Nur 1 Zentimeter Abstand.
Ja, genau, mit 1 Zentimeter Abstand hat er gewonnen. Ne? Und macht so schöne Drehtechnik, ne? Und zack. Interessant ist, dass er erzählt hat, im Training, sein Trainer lässt ihn nicht in die Weite stoßen. Er macht nur Training sozusagen gegen die Wand. Ja? Er trainiert sozusagen nur die Stoßtechnik. Ja, und manchmal sagt er, oh, Trainer, ich will auch mal in die Weite stoßen. Also, Trainer sagt, nee, ist nicht. Dann machst du dir die Technik kaputt. Fand ich interessant. Und er hat gewonnen. Das hat sich ausgezahlt. Im Wettkampf durfte er dann voll die Technik ausführen und zack, hat er das hingekriegt. Was noch krasser war, weil sie haben dann einen Typen gezeigt, der keine Arme hat und Tischtennis spielt. Wie spielt der Tischtennis? Schläger im Mund. Er packt auf seinen nackten Fuß den Ball, wirft den hoch und dann bumm. Und der spielt, ne? Also da hätte ich wahrscheinlich keine Chance gegen. Das ist krass. Überwinder sind das. Das sind Überwinder, oder? Und die haben es nicht leicht. Die haben viele Einschränkungen. Aber das sind Überwinder, oder? Sieger. Ja, wenn du von Gott mit dem besten Körperbau ausgestattet bist, ne? Und mit den besten Möglichkeiten, weil du eine super Sportförderung hast und so weiter. Ne? Klar, die müssen auch viel trainieren, unsere Olympioniken und ne? Fußballer so. Die müssen auch ordentlich Gas geben, müssen auch Überwinder sein, damit sie am Ende siegreich sind. Ne? Kriegen aber auch nicht jede Menge Geld dafür. Ne? Genau. Jedenfalls in bestimmten Bereichen. Ne? Anderen Sportbereichen müssen sie auch ganz schön sich zusammenkneifen. Aber das sind Überwinder, Sieger. So, ne? Und es geht um diesen Begriff, siegreich sein. Aber wisst ihr wisst es ja, letztendlich geht es hier um geistlichen Kampf. Es geht, ja, wir brauchen es auch im Körperlichen. Ja? Wir müssen auch unseren Körper überwinden. Auch Paulus spricht davon. Ja, ich züchtige meinen Leib. Was er damit meint, ist nicht hier diesen hier, batsch, 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 ne? Irgendwie sich selbst kasteien. Das meint er nicht. Aber an die Grenzen zu gehen, in der Liebe meine körperlichen Einschränkungen zu überwinden. Du siehst Paulus, ein Mann, der tatsächlich ein Stachel im Fleisch hatte, wie er sagt. Und trotzdem Kilometer um Kilometer gewandert ist, um Menschen das Evangelium zu bringen. Der viele Narben davongetragen hat, von Steinigungen und von Schlägen, die er einstecken musste. Der war nicht ein gesunder, fitter Kerl. Und trotzdem hat er sich aufgemacht, hat seine Schwächen überwunden. Aber er sagt, nicht ich bin es. Lass uns das mal lesen hier, Römer 8. Was hat ihn zum Überwinder gemacht? Er sagt in Römer 8, Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes, Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Alles Einschränkungen, Bedrängnis, die Paulus erlebt hat, durchlebt, durchlitten hat. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Es gibt einen Widersacher. Es gibt das Böse in dieser Welt. Den Bösen, der auch viele Menschen zum Bösen inspiriert. Und so ist ein Bollwerk zu durchdringen. Von Paulus ist ein Bollwerk zu durchdringen. In der Nachfolge Jesu hast du ein Bollwerk zu durchdringen, was dir entgegensteht. Denn als junger Mann reicht es dir nicht, einfach nur beim Papa zu sein, sondern du willst Gebiet erobern. Du willst hinaus in diese Welt. Und das ist ganz natürlich, hat Gott in dich und mich hineingelegt. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist und du bist ein bisschen gewachsen, dann kommt in dir diese Sehnsucht, mehr zu tun für Jesus. Das Gebiet zu erweitern. Das Reich Gottes soll ausgebreitet werden. Und ja, ich will daran mitwirken. Das sollte das ganz Natürliche sein im Leben eines Christen, der aufwächst. Ich will mithelfen, mitkämpfen, mitarbeiten. Ich will raus. Und dann ist aber dieses Bollwerk, was dir entgegensteht. Der Teufel, der dir Angst macht, der Bedrängnis kommen lässt, der alle möglichen Hindernisse und Einschränkungen dir gibt. Und die sind so vielfältig, Geschwister. Ich habe so ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Angst ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was sagt Jesus? In der Welt habt ihr Angst. Ja, es ist Realität. Wenn ihr rausgeht in die Welt, habt ihr Angst. Aber, was sagt er? Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das sagt Paulus hier auch. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Nicht aus meiner eigenen Stärke heraus. Nicht, weil ich fähig bin. Nicht, weil ich so willensstark bin. Etwas, was ich bei solchen Sportlern da bewundere, die mit solchen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen haben. Aber sie haben einen unbändigen Willen, es zu schaffen. Und wir haben einen Überwinder. Wir haben einen, der für uns überwunden hat. Wie Johannes in der Offenbarung es sieht. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Er hat tatsächlich überwunden. Er hat das Bollwerk überwunden. Er hat die Schneise geschlagen. Und wir können mit ihm hinterhergehen. Wenn du ihm hinterhergehst, dann bist du ein Überwinder in ihm, durch ihn. Also Angst ist ein wesentlicher Punkt. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die uns entgegenstehen. Es ist auch etwas in uns, Brüder. Paulus nennt es das Fleisch. Es ist unsere alte Natur, die sich dem Teufel, dem Bösen, untergeordnet hat und sich von ihm bestimmen und leiten hat lassen. Und das Fleisch ist etwas, wo der Teufel uns immer wieder kriegen kann, wo er uns immer wieder überwinden kann und wieder zurück versucht, uns zurück in die Herrschaft, in die Abhängigkeit von ihm zu bringen. Und da hat er verschiedene Dinge, wie er uns da hineinkriegt. Er versucht uns Angst zu machen, er lockt uns mit Begierde. Er stellt uns Dinge vor Augen, die wir haben könnten oder die wir nicht haben. oder Dinge, die wir haben vielleicht, um darüber stolz zu sein oder sich dessen auf eine ungeistliche Weise zu freuen. Begierde, die Neid auslöst. Gedanken des Ehebruchs und der Unzucht. Pornografie. Aber es gibt auch einen anderen Bereich, der ganze Bereich des Gewissens, das schlechte Gewissen, das ist etwas, was der Teufel als Bollwerk benutzt, damit du nicht als junger Mann hinausgehst und überwindest in Jesus. Aber auch Unvergebung und Bitterkeit, auch das. Vielfältige Versuchungen lässt der Teufel ausgehen, um dich und mich nicht zu jungen Männern in Christus werden zu lassen. Damit wir nicht einziehen in das verheißene Land. Damit wir nicht in Christus überwinden. Aber Gott hat die Verheißung gemacht, du kannst in ihm überwinden. Er hat bereits überwunden. Er hat gesiegt. Du kannst es überall im Evangelium lesen, wie er für sich selbst überwunden, den Teufel überwunden hat. Aber er sagt, ich habe es nicht nur für mich getan, sondern ich habe es für dich getan, dass ihr in meinem Sieg wandelt. Durch meinen Namen könnt ihr auf die gleiche Weise überwinden, wie ich überwunden habe. Ich habe mir überlegt, was heißt es denn? Wie gehe ich denn mit diesem Widerstand um? Was heißt es zu überwinden? Römer 12, Vers 21 sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Der Teufel versucht uns, baut etwas gegen uns auf und die Strategie ist, entweder kriegt er uns dazu, dass wir ganz nach seiner Pfeife tanzen, oder aber er kriegt uns dazu, dass wir dagegen ankämpfen auf fleischliche Art und Weise. Selbst mit den gleichen Mitteln kämpfen. Gott sagt aber, ich habe euch Gutes gegeben. Ich gebe euch Gutes, gute Waffen. Ich gebe euch guten Rat. Ich gebe euch gute Kraft, dass ihr auf die rechte Weise das Böse überwinden könnt. Und das Entscheidende in dem Kampf gegen den Widersacher in unserem Wandel mit Jesus ist, dass wir vertrauen, dass wir Gott vertrauen. Glaube. Der Glaube ist der Sieg, durch den wir die Welt überwunden haben. Das Vertrauen in Jesus, das macht uns stark. Junge Männer werden müde, aber die auf den Herrn trauen, gewinnen neue Kraft, dass sie auffliegen wie Adler. Vertrau in die Macht und Stärke Gottes, in den Sieg, den Jesus für dich errungen hat. Vertrauen. Und das ist oft so schwer, sich zu dem Vertrauen durchzuringen, wenn du in Angst bist, oder? Deswegen sagt Jesus, sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Er spricht sein Wort zu dir. Er ist wie der Papa, der seinem Kind sagt, alles wird gut. Ich habe das alles im Griff. Mach dir keine Sorgen. Und das ist es. Lass dich trösten vom Wort Gottes. Das erste ist, in der Angst laufe ich zu Gott. Ich bringe ihm meine Angst im Gebet. Das ist das erste. Wenn du Angst in dir behältst, dann frisst die Angst dich auf. Wenn du die Angst zu Gott bringst, dann nimmt er sie dir ab. Und er macht dir Zusagen, er gibt dir sein Wort. Nimm das Wort, lies es und höre seine Stimme, wie er zu dir sagt, ich bin stärker, mach dir keine Sorgen, ich krieg das in den Griff, vertraue mir. Und dann müssen wir es nicht nur hören, sondern annehmen, gehorsam sein, sein Wort annehmen und sagen, ja Gott, du bist größer, ich vertraue dir, ich glaube dir. Und das ist die Entscheidung, in der wir stehen. Und damit werden wir zum Überwinder. Wenn wir in dieser Angst, in dieser Bedrängnis uns entscheiden zum Vertrauen. Und er gibt uns alles dafür, damit wir es tun können. Er hat uns seinen Geist gegeben, der in uns spricht. Vertraue Gott, du kannst Gott vertrauen. Er ist größer, er ist stärker. Und das Gleiche gilt für die Angriffe des Teufels in Begierde, in Habsucht. Auch da musst du deine Zuflucht bei Gott suchen. Du kannst nur überwinden mit Gott. Da, wo dein Herz ausgeht nach den Dingen, musst du umkehren zu Gott und zu Gott ganz ehrlich, offen sein, bekennen. Herr, ich habe das im Herzen, ich habe diese Sehnsucht nach einer Partnerin. Ich habe diese Sehnsucht danach, dass ich mir nicht jeden Monat gucken muss, dass ich mit meinem Geld hinkomme. Herr, ich habe diese Sehnsucht. Und dann im Gebet und auch im Lesen seines Wortes, seine Stimme zu hören, die sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich sorge für dich. Schau auf das, was dir gegeben ist. Freu dich an den Gaben, die ich dir gegeben habe. Alles, was meines ist, dein. Freu dich daran. Hab ein dankbares Herz. Und das bewahrt dich dann davor, in Begierde und Habsucht zu verfallen und in allerlei Sünden hineinzufallen. Wenn du mit einem schlechten Gewissen rumlaufst, weil du gesündigt hast, was ist das Gute, mit dem du das Böse überwinden kannst? Geh im Gebet zu Gott, bekenn ihm deine Sünde. Und dann auch wieder glaube an das Wort Gottes, was dir sagt, wenn du die Sünden bekennst, dann vergebe ich dir deine Sünde. Deine Sünde ist bereinigt. Am Kreuz von Golgatha ist das Blut geflossen. Du bist gereinigt, geliebt, geheiligt. Nimm es an. Lauf nicht weiter mit einem schlechten Gewissen rum. Das ist oft die größere Herausforderung. Für manche von uns ist die Herausforderung, mit der Sünde zu Gott zu kommen und sie auszusprechen, zu bekennen. Wir versuchen es wegzuschieben, unter den Teppich zu kehren. Aber es funktioniert nicht. Und wir laufen gedeckelt rum und sind keine Überwinder, weil wir im schlechten Gewissen leben. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und die Sünde. Und das ist auch wichtig, dass wir in dieser Vergebung laufen und stehen. Und wenn der Teufel mit seinen Anklagen kommt, wir ihm entgegenhalten. Nach dem Wort Gottes ist mir vergeben. Und was hat uns Petrus gesagt? Widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wir müssen dem Teufel widerstehen, auch in seinen Anklagen, uns gegenüber. Wir müssen ihm aber auch widerstehen in der Anklage an andere Menschen. Wisst ihr, auch Unvergebung und Bitterkeit ist ein Bollwerk, was wir überwinden müssen, indem wir vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und auch da versucht der Teufel, wenn wir es getan haben, uns wieder zurückzuholen, zurück unter die Glocke, unter in diese Schlaffheit zurückzubringen, in dieses bittere Gefühl im Bauch. Da müssen wir feststehen und widerstehen und sagen, im Namen Jesu, ich habe vergeben, ich bleibe dabei. Wenn die Diskussionen im Kopf anfangen wieder, Brüder, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn diese Vorhaltungen wieder anfangen, die du dem und dem am liebsten machen würdest, wieder zu sagen, nein, ich habe vergeben, ich lasse los, Gott ist größer, Gott ist stärker, er wird sich darum kümmern. Lass uns Überwinder sein. Denn Johannes schreibt voller Glauben, ich schreibe euch jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch. Er sagt es so, als ob es so schon geschehen ist. Das ist ein Wort des Glaubens. Es ist bereits geschehen. Christus hat es bereits getan und Jesus lebt in dir. Der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Also lasst uns in diesem Sieg, den Jesus errungen hat, auch wandeln. Lasst uns darin leben. In all diesen Lebensbereichen, die ich jetzt aufgeführt habe und auch noch einiges mehr, was ich jetzt nicht aufgeführt habe. Und lasst uns auch miteinander kämpfen. Das haben wir in Epheser 6 uns angeguckt, als wir Epheser 6 gelesen haben, die Waffenrüstung. Das ist nicht nur, du musst dich nicht nur selbst verteidigen, du musst nicht alleine gegen den Teufel kämpfen, sondern Gott hat die Gemeinde gegeben, die Brüderschaft um dich herum, damit wir gemeinsam kämpfen. Und wo ich schwach bin, da erlebe ich das also so stark, dass ich, wenn ich meinem Bruder von meiner Schwäche erzählen kann, von diesem Druck, der da ist und gegen den ich nicht gegen ankomme, und wir zusammensitzen und er für mich betet. Und ich den Sieg Jesu wieder neu erlebe in meinem Leben, einfach dadurch, dass ein Bruder für mich einsteht im Gebet. Das ist so wichtig, Bruder. Jesus, wir danken dir für deinen Sieg, den du errungen hast für uns. Und wir wollen wachsen, wollen Überwinder sein, Herr. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Danke dafür. Danke, dass wir dir vertrauen können, dass du stärker bist als alles, was in dieser Welt ist. Und Jesus, wir wollen, so wie Kaleb, junge Männer sein, im Glauben, in deinem Sieg wandeln, von Sieg zu Sieg. Ja, und diese Siege sind vielleicht nicht immer offensichtlich, offenbar für alle Menschen. Aber es geht darum, dass wir in deinem Sieg wandeln, dass wir in deinem Sieg überwinden. Ja, und ich bete für uns alle, Herr, dass du uns diesen Sieg schenkst, Herr. In bestimmten Bereichen unseres Lebens, wo wir hinken, wo wir schwach sind, wo wir Niederlage um Niederlage einstecken, Herr. Da bete ich, dass du uns Wachstum schenkst, dass wir als Überwinder leben, Herr. Denn dazu hast du uns berufen. Und das sollen wir auch sein. Wir wollen es auch sein. Dass wir ja dir treu nachfolgen in diesem Kampf, in den du uns hineinführst in diese Welt, Herr. Danke, dass du vorangegangen bist und dass du auch den Endsieg schon errungen hast, Herr. Wir preisen dich. Amen.